Bevor ich fortfahre, ich möchte ein Gesicht oder ein Bild weitergeben, das ich während der Anbetung, während wir das Opfer aufgenommen haben, bekommen habe. Ich habe jemanden an der Tür klopfend gesehen. Jemand wie ein Bettler klopft an der Tür und hat eine ganze Weile an der Tür geklopft und da ist nichts passiert. Die Tür ist nicht aufgegangen und diese Person ist auf der Stelle wegzugehen und ist ganz traurig und mutig, sagt, oder der Eindruck, was ich von diesem Bild habe, diese Person sagt, es hat doch keinen Zweck, es hat doch keinen Wert, hier wird für mich keine Tür aufgenommen, hat geklopft und kehrt um, dreht sich um. Und dann irgendwie wird diese Person noch einmal motiviert, geht nochmals an die Tür und klopft noch einmal an. Und plötzlich öffnet jemand die Tür und fragt, was willst du? Dieses Bild habe ich hier während der Anbetung, während wir freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch bekommen. Irgendjemand ist hier im Raum, hat irgendetwas unternommen, hat etwas versucht, eine Bitte gestellt oder ein Unternehmen gestartet, irgendwie angeklopft und du hast bis jetzt keine Antwort bekommen. Du klopfst schon eine ganze Weile, keine Reaktion. Und der Herr sagt, geh nicht weg, gib nicht auf, klopf noch einmal, geh noch einmal drauf auf diese Situation zu. Gib nicht auf und du wirst sehen, ein Wunder wird passieren. Also irgendetwas ist, ob es ein Schreiben ist, ein Anruf ist, ein Brief ist oder irgendein Unternehmen ist, ich weiß es nicht, was es ist. Der Herr sagt, gib nicht auf, kehr um und geh an die Tür und lass nicht ab zu bitten, bis du es empfangen hast. Denn was du bittest, sagt der Herr, das sollst du auch empfangen. Nicht nur bitten, sondern auch empfangen. Das steht in der Bibel, das ist Wort Gottes. Bitten und empfangen, suchen und finden, klopfen und es wird aufgetan werden. Also das nur nebenbei, das hat Gott mir heute gerade in der Anbetung gegeben. Heute Morgen mache ich an meinem Thema weiter. Gott bringt die Seinen durch, weil du mein Wort bewahrst, bewahre ich dich auf. Auch weil du mir dienst, weil du für mich bist, bin ich auch für dich da. Und da möchte ich zwei Bibelstellen zuerst lesen, beides aus der Offenbarung. Ich mag die Offenbarung, die Apokalypse ist so ein Buch mit 7 Siegeln. Aber ich verstehe es trotzdem, weil ich den Heiligen Geist habe. Und der Heilige Geist schließt mir jedes Mal was Neues in seinem Wort auf. Hier Vers, Kapitel 3, Vers 10. Du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Also nicht irgendein Gebot hast du gehalten, sondern das Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Es sind viele Gebote, du sollst keine Götter haben, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst das nicht tun und das nicht tun. Aber hier hat Gott uns ein Gebot gegeben, standhaft zu bleiben. Du, und wahrscheinlich passt es nicht, das ist nicht in mein Konzept drin. Das habe ich heute Morgen nicht in meinen Umriss aufgenommen. Aber anhalten, halte dich fest an mein Gebot, standzuhalten. Das, was du heute Morgen gehört hast, an der Tür anklopfen und nicht wegzugehen, halte fest an diesem Gebot, nochmals umzudrehen, nochmals rangehen. Und wenn es durchs Klopfen nicht aufgeht, nimm einen Rambock. Nimm Rambock. Nimm Verstärkung. Woher du sie auch nimmst, ist das vollkommen egal. Gib nicht auf hier. Halte dich fest. Du hast mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben. Daher werde ich auch zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll und die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Test. Okay? Gott nimmt die Seinen erst in den Himmel auf, wenn sie beim TÜV gewesen sind. Wenn sie richtig untersucht worden sind. Ich habe mal ein altes Auto gefahren. Als Pastor konnte mir nicht immer gute Autos leisten. Manchmal habe ich Schrott gefahren. Ich habe Autos gefahren, wo ich meinen Schraubenzieher immer anlassen muss. Ich kenne sowas. Also mir braucht niemand was vormachen. Also ich diene Gott nicht aus Überfluss, sondern ich diene Gott aus Mangel. Und ich habe gelernt, Gott aus Mangel zu dienen. Also Autos, die man anschieben musste. Und ich habe Autos aufgegessen und dann wieder billige Autos im Autokino gekauft und dann wieder gefahren. Also ich weiß es, was das ist. Und auf die Probe zu stellen. Gott stellt uns auf die Probe. Dienst du mir immer? Selbst bin ich zu Fuß gelaufen und musste lernen, einfach zu sehen, die Straßenbahn fährt vorbei und die U-Bahn fährt vorbei, aber du kannst nicht mitfahren, weil du kein Fahrgeld hast. Also auf die Probe zu stellen, wirst du mir immer noch dienen, wirst du mir immer noch vertrauen? Und ich habe eines gelernt, in meinem Leben habe ich ein Wörtchen, das habe ich mir sehr gemerkt, als junger Christ, ich war noch vielleicht 2 Jahre Christ, nicht länger, in der Gemeinde der Pastor, seine Frau ist gestorben und 5 Kinder sind allein übrig geblieben. Er ist Witwer geworden und am nächsten Sonntag soll er die Predigt halten. Ich werde diese Predigt nie vergessen. Die Gemeinde war erschüttert. Wie konnte so eine junge Mutter plötzlich weggerissen werden, der Familie entrissen werden. Wie kann Gott sowas zulassen? Und der Pastor hat nicht Stellvertreter gesucht, um zu predigen, hat selbst die Predigt gemacht. Am nächsten Sonntag nach der Beerdigung hält er selbst die Predigt. Und die Botschaft war, die ging mir durch Mark und Bein. Dennoch bleibe ich stets an dir. Er ist heute Pastor in Memmingen, ich kenne ihn, diesen lieben Bruder. Und dennoch bleibe ich stets an dir. Dennoch, auch wenn du meine Frau mir weggenommen hast und wenn ich jetzt Witwe bin und alleinerziehend bin und nicht weiß, wie es weitergehen sollte, dennoch bleibe ich stets an dir. Gott prüft die Seinen auf Herz und Nieren. Gott ist der große Wäscher, der also nichts unversucht lässt. Also er nimmt uns erst in den Himmel auf, wenn wir beim TÜV gewesen sind. Und dann jetzt zu meinem Auto nochmals zurück. Da habe ich einen alten Schlitten gefahren, den muss ich zum TÜV bringen. Und ich habe gebetet, lieber Gott, hilf, dass das Auto beim TÜV durchkommt. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Ich weiß, also es ist wirklich eine ganz harte Prüfung. Und weißt du, was der TÜV-Mensch macht? Der nimmt einen Hammer, ein Brecheisen und klopft überall hin. Ich habe gebetet, lieber Gott, lass ihn nicht durchkommen. Und wie froh war ich dann, dass ich vielleicht nur ein paar Kleinigkeiten reparieren musste und dann nicht so viel. Deshalb ist es auch für mich ganz wichtig, wir sollen beten, wenn wir im Test, in der Prüfung sind. Wir sollten Gott stets beten, Herr, hilf, dass unsere Flucht nicht geschehe am Sabbat oder im Winter. Hilf uns, dass unsere Flucht nicht geschehe am Sabbat und im Winter. Wenn wir schon laufen müssen, dass es nicht gerade im Winter, wenn es Glatteis ist, laufen müssen. Oder wenn man nicht von der Stelle kommt. Oder wenn Schneeverwehungen sind. Also wenn wir schon flüchten müssen, lass es, dass es nicht so schlimm wird. Und dass es nicht am Feiertag wird, wenn wir gerade in den Gottesdienst wollen oder wenn wir was anderes vorhaben, feiern wollen, Gott loben und preisen wollen, hilft, dass unsere Flucht nicht dann am Sabbat geschieht. Hilf uns. Also, dass es, wenn schon kracht, dass es nicht Totalschaden gibt. So, bittet, dass die Flucht nicht am Sabbat oder im Winter geschieht. Gott stellt uns auf die Probe. Jeder wird geprüft vom Herrn, keiner wird unversucht gelassen. Jetzt lese ich noch Offenbarung Kapitel 12. Eigentlich wollte ich das ganze Kapitel lesen, aber ich überfliege einige Verse. Das ist die Situation, in der Israel und die Gemeinde Jesus sich befindet. In der Israel und Gemeinde sich befindet, hier ist Israel und Gemeinde angesprochen. Israel ist nicht die Gemeinde. Und Gemeinde ist nicht Israel, das sind zwei besondere Typen, Bilder, die hier angeschnitten werden. Da heißt es, dann sah ich ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger, schrie vor Schmerzen in ihren Geburtswehen. Und ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 7 Hörnern, mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Das ist die große Versuchung, von der die Bibel spricht. Weil du mein Wort bewahrt hast, vor dieser Versuchung wird Gott uns bewahren. Vor der großen Trübsal wird Gott die Seinen bewahren. Du kannst sicher sein, dass die große Trübsal du nicht mitmachen musst. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie die Welt mitmachen wird. Die Gerichte und Katastrophe, diese Endzeitgerichte, die über die Welt gehen werden, die wirst du und ich, die werden wir nicht mitmachen. Das kann ich vom Wort Gottes bestätigen. Und davon bin ich überzeugt und das glaube ich ganz fest, dass wir die schlimme Krise im Winter und am Sabbat nicht durchmachen, weil wir beten, Herr, erlöse uns von dem Bösen, erlöse uns von dem Übel, erlöse uns von dem Schrecklichen, erlöse uns von den Dingen, was beschlossen ist, nimm uns in Schutz, deck uns zu. Und Gott wird uns zudecken und Gott hat einen Platz für uns bewahrt oder gegeben, wo wir geschützt werden. Und wisst ihr, wo wir geschützt werden? In der Wüste. In der Wüste. Als ich jetzt in England war, Schottland war und diese Rundreise machte und England aus dem FF heute kenne, sehr viel von England weiß, also ich weiß, wie England wirklich aussieht. Und mich hat eines an England stutzig gemacht, erstaunt gemacht. Und eine kleine Erfahrung hat mich im Glauben ganz neu motiviert, mir eine Illustration für meine Predigt gegeben. Ich lag auf einem Hügel und habe mich ausgeruht und dann sehe ich ein Dornengestrüpp. Und in diesem Dornengestrüpp hat so ein Vögelchen ein Nest gebaut gehabt. Mittendrin im Dornengestrüpp. Ich habe gedacht, das ist aber raffiniert, das ist klug. Die Raubvögel kommen hier nicht rein. Und dieser Vogel war ganz frei, hat gezwitschert. Traut mich auch nicht reinzulangen. Das war zu gefährlich. Das Dornengestrüpp. Und Gott verbirgt die Seinen im Dornengestrüpp. Gott verbirgt die Seinen mitten in den Schwierigkeiten, mitten in den Problemen. Weißt du, deshalb, wenn du einen Berg voller Probleme um dich herum hast, das ist gar nicht so übel, gar nicht so schlecht. Gott verbirgt dich im Dornengestrüpp, denn da traut sich niemand rein. Da traut sich niemand hin in diesem Dornengestrüpp. Und da war dieses Vögelchen und ich mit meinem Sohn, wir lagen da und sonnten uns da ein bisschen. Und er hat gezwitschert, er kam raus und kam rein und hat genau verstanden, wo er rein und raus kann. So, er war geborgen im Dornengestrüpp. Gott hat einen Platz, wo er die Seinen verbirgt. Israel, Dornengestrüpp, auch am, was Moses erlebt hat, es brennt und verbrennt nicht. Auch ein wunderbares Bild. Das Dornengestrüpp brennt und verbrennt nicht. Gott beschützt die Seinen. So, der Drache stand vor der Frau, das ist Israel, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Also das ist typischer Hinweis auf Jesus Christus, der geboren werden sollte. Jesus ist kaum geboren, da war Herodes schon auf dem Plan und hat das Kind töten wollen, nicht die Mutter, das Kind. Hier ist Jesus gemeint. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit einem eisernen Zepter herrschen wird, also diesen Messias. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen, 1260 Tage lang. Da erbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit den Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten. Das ist gewaltig. Hör mal, der Teufel, der Drache, die ganze Hölle kann sich nicht halten, wenn Erzengel Michael kämpft. Der Streiter für das Volk Gottes. Wenn Gott kämpft, kann der Teufel sich nicht halten. Er ist auf der Verliererseite. Das musst du wissen heute Morgen, wenn du in den Kampf des Glaubens hineingehst und dich da begibst. Der Teufel ist auf der Seite des Verlierers. Dass er verliert, ist ewig ausgemacht. Dass Jesus siegt, ist ewig ausgemacht. Amen. Kannst du das glauben? Konnte er nicht halten. Und sie verloren ihren Platz im Himmel. Und er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel oder Satan, wie er auch immer heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und ihm wurden seine Engel nachgeworfen oder hinabgeworfen. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel rufen. Jetzt ist er da. Der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Denk an Hiob. Guck mal an, der Teufel ist der Ankläger. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und durch das Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Weh aber euch, Land und Meer. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen, seine Wut ist groß, weil er weiß, dass er nur noch eine kurze Frist hat. Als der Drache erkannte, dass er auf die Erde gestürzt war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben. Alles so ein bisschen Bilder aus der Mythologie. Du musst die Mythologie verstehen, um diese Bilder zu verstehen. Also es ist ein bisschen eine Sprache der Bilder und Symbole. Also du musst die Symbolik ein bisschen verstehen. Aber da wurden die Flügel des großen Adlers gegeben. Weißt du, was der große Adler ist? Der Herr. Die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft und die schwingen sich auf wie Adler. Halleluja. Das sind die Kinder Gottes. Also die Gemeinde Jesu und Israel, und insbesondere Israel, kriegt Kraft Gottes, dass sie sich aufschwingen kann und zum Thron Gottes hochkommen. Der rettende Sieg ist da. Sie haben gesiegt. Jubelt ihr Himmel. Und der Teufel hat kurze Zeit und versucht alles zu tun, um zu vernichten, was zu vernichten geht. Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihrem Ort fliehen kann. Dort ist sie vor der Schlange sicher und wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang ernährt. Die Schlange spie einen Strom von Wasser aus ihrem Rachen hinter der Frau her, damit sie von den Fluten fortgerissen werde. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen gespien hatte. Da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen. die den Geboten Gottes gehorchen, auch wieder Krieg zu führen, die den Geboten Gottes gehorchen und an dem Zeugnis für Jesus festhalten. Und der Drache trat an dem Strand des Meeres. Soweit die Geschichte. Vater, ich möchte dich jetzt bitten, salbe dein Wort, hilf, dass ich dein Wort erklären kann deinen Kindern und dass deine Kinder dein Wort verstehen, Herr. Denn du willst uns bewahren vor der Stunde der großen Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Und wir sind mittendrin in dieser Krise, wir sind mittendrin in der Vorbereitung jetzt. Und Herr, wir sind auf dem Exerzierplatz. Und du hast uns das Bild von Harmagedon gezeigt. Und dieses Bild von Harmagedon ist nicht die Katastrophe. Für die Welt, für die Ungläubigen ist es die Katastrophe. Aber für die Gläubigen ist es eine Stätte der Bewahrung. Megiddo, die Stätte der Zuflucht, die Zufluchtsstätte, die Festung Gottes, die uneinnehmbar ist. Herr, und wir sind in deiner Festung, in deinen Armen. Und niemand und nichts kann uns aus deiner Macht herausreißen. Wer kann uns von deiner Liebe scheiden? Weder Tod noch Leben, Vergangenes, Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Herr, ich preise deine Macht heute Morgen, die unter uns ist und wirksam in unserer Mitte ist. Herr, du wirkst. Du wirkst, oh Gott, und ich preise dich, dass du uns hältst und erhältst. Du bist der erhaltende Gott heute Morgen. Halleluja. Und segne jetzt dein Wort in mächtiger Art und Weise. Amen. Amen. Gott bringt die Seinen durch. Israel hat er durch die Wüste durchgebracht, 40 Jahre. Stell dir mal sowas vor. 40 Jahre sind die in der Wüste gewesen und da war kein Kranker und kein Gebrechlicher, keiner verhungert, keiner an Unterernährung hat gelitten und nicht einmal die Kleider wurden durchgewetzt. Ist das nicht gewaltig? Gott hat die Seinen durchgebracht. Das ist der Herr, der sich bewiesen hat in seiner Macht und Allmacht. Jesus hat den Starken bereits überwunden. In der Heiligen Schrift heißt es, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwinden. Das ist Jesus. Was hat der Teufel schon alles unternommen, um die Sache Gottes kaputt zu machen? Wie viele Bibeln hat er schon verbrannt? Wie viel christliche Literatur hat er verbrannt? Wie viele Gemeinden hat er schon kaputt gemacht? Wie viele Gotteskinder hat er schon getötet? Wie viele Märtyrer hat es schon gegeben? Und je mehr Märtyrer es gibt, desto mehr Heilige gibt es. Und die Gemeinde Jesu explodiert und wächst. So, wir müssen uns nicht fürchten. Der Sieg gehört dem Herrn. Jesus hat den Starken überwunden. In Epheser Kapitel 4, Vers 8 heißt es, er stieg hinab an die untersten Orte der Hölle und hat das Gefängnis gefangen genommen. Der Herr ist Herr. Kannst du Amen sagen? Er ist Herr, nicht nur im Himmel, nicht nur auf der Erde, nicht nur am Leopoldplatz, sondern der Herr ist der Herr auch in der Hölle. Der Teufel muss spuren, was er sagt. Der Teufel winselt, sobald er den Herrn sieht, sobald er den Herrn riecht. Jammert er und sagt, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Wir sind noch nicht so weit. Aber der Herr hat die Macht übernommen. Er hat den Himmel und die Himmel durchschritten, das Universum durchschritten. Er ist der Herr. In der Offenbarung 1, Vers 18. Ist ganz wichtig, dass du das liest und das weißt. Offenbarung 1, Vers 18. Er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Christus, der Sieger. Deshalb hat der Teufel so eine Wut auf Jesus. Deshalb kann er Jesus nicht schmecken, nicht Jesus ausstimmen. Und sobald du Jesus erwähnst und Jesus buchstabierst, gehen Jalousien runter. Denn er hasst Jesus. Denn er ist sein Dorn, sein Stachel, sein Peiniger, seine Qual. Er hat die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Gemeinde, du brauchst keine Angst zu haben. Weder vor dem Tod, noch vor der Unterwelt. Du musst keine Angst haben vor den Dämonen. Du musst nicht fürchten, nicht zittern. Und selbst wenn die ganze Stadt voller Teufel wäre, du musst dich nicht fürchten. Gott ist stärker. Halleluja. Die Teufel wollen diese Art von Predigten, die du jetzt hörst und hören gehört hast, von der Bewahrung, von der Allmacht Gottes, Treue Gottes, die kann er nicht hören, nicht ausstehen. Er kann Menschen nicht ausstehen, die glauben, dass Gott die Seinen durchbringt. Da kann diese Menschen nicht ausstehen. Er steht Deutsche aus, die Angst haben, die zittern, die keinen Glauben haben. Die mag er, das sind seine Lieblinge. Aber Menschen, die sagen, Gott lebt, Halleluja! Er hat alle Macht, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Diese Menschen sind ihm ein Dorn im Stachel. Dann lässt er Berliner Erklärungen abgeben. Alles von unten, alles vom Teufel und so weiter. Verdächtig, verleumdet, verspottet, verachtet. Er möchte ja nicht ins Gerede kommen und vor allem der Sieg Jesu darf nicht proklamiert werden. Aber ich darf dir hier ganz freiweg sagen und werde immer wieder sagen und lass mich da nicht mundtot machen und mir Maulkorb aufbinden. Der Teufel ist entmachtet. Amen. Halleluja! Der Sieg jubelt, ihr Kinder Gottes. Und wir sollten viel mehr jubeln. Weißt du, meine Geistestaufe habe ich bekommen. nachdem ich gejubelt habe, Jesus, lass mir meine Sünden vergeben. Ich habe keine Sünden mehr. Ich mache Fehler, und zwar eine ganze Menge. Und jeden Tag noch ein paar dazu. Aber ich juble, er hat mir alle meine Sünden vergeben. Jesus, du bist Sieger. Wir beschäftigen uns viel zu viel mit dem Teufel. Hör auf, mit dem Quatschkopf dich zu beschäftigen. Der hat verloren, der hat ausgedient, der gehört zum Schrott. Die Bibel sagt, er fiel auf die Erde und jetzt wütet er auf der Erde. Das ist sein Machtbereich. Und wenn du ihn noch ernst nimmst und respektierst, der Teufel, oh nein, auf Schlangen und Skorpione sollst du treten. Wie auf Ameisen und Schnecken und sollst du zermalmen. Es weiß, es hat Grüne. Und Alternative. Aber weißt du, so richtig wie ein Elefant darfst du in dem Porzellanladen des Teufels herumstampfen. Du darfst dich wirklich mächtig bewegen und dich bemerkbar machen. Hier ist er ein Kind Gottes. Oh, Halleluja. Und nicht nur tücken und verstecken. Hör auf mit deinem Versteckleben. Dein so irgendwo hinter dem Vorhang, in der Kammer. Tritt an die Öffentlichkeit, mach deinen Mund auf und ruf den Sieg Jesu heraus. Gesiegt hat der Löwe aus Juda. Da kriegst du gleich mit der frommen Feuerwehr zu tun. Psst. Wir sind in der Kirche. Psst. Nein, vom Sieg Jesu reden. Wir sollen reden, wir haben alle Probleme, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Nöte. Oh, wir haben so viele Kämpfe, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Unsinn. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Sobald die ein Kassettengerät aufmachen, da wird nicht in Moll, sondern in Dur gespielt. Halleluja. Da wird marschiert. Da wird jubiliert. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Und sobald du einen Christen fragst, wie geht es dir dann nicht, so lala? Wunderbar. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Jubelt ihr Völker. Das ist ganz anderes Christentum als dieses gelernte, einstudierte Christen. Sie kannst du nicht einstudieren. Sie kannst du nicht einstudieren. Entweder hast es oder hast es nicht. Der Teufel ist entmachtet. Gott ist am Ziel gekommen auf Golgatha, als er den Drachen dort besiegt hat, der Schlange den Kopf zertreten hat, als der Teufel Jesus auf den Fersen verfolgte und die Geistlichen benutzte damals insbesondere, um ihn dort zu kreuzigen. Und dann hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der Teufel verfolgt die Kinder Gottes. Er verfolgt die Gläubigen. Er verfolgt alle, die zu Gott gehören. Die von Gott abstammen. Die von Gott erwählt sind. Die werden vom Teufel verfolgt. Die Berufenen. Die eine Sendung haben, die einen Auftrag haben, die eine Botschaft haben. Alle Männer und Frauen Gottes, alle Heiligen wurden bisher immer verfolgt. Geh mal die ganzen heiligen Geschichten durch. Und du wirst feststellen, die Gläubigen wurden immer wieder angegriffen. Sogar von den eigenen Brüdern und Schwestern. Von den eigenen Hausgenossen. Das waren die schlimmsten Verfolger und Peiniger. Die eigenen Hausgenossen. Was macht die Frau und was macht das Kneblein? Sie fliehen in die Wüste. Weißt du, die Wüste, das ist so ein Kapitel für sich selbst. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal in der Wüste waren, aber in der Wüste, da geht es ums Überleben. Die Wüste ist eigentlich nach der Symbolik der Bibel der Aufenthalt der Dämonen und unreinen Geister. Und genau dorthin fliehen die Gläubigen. In dem Aufenthaltsort der Dämonen und der unreinen Geister, in der Wüste. Da, wo dieser Hassael, dieser Sündenbock ist, den man in die Wüste geschickt hat. Na, das Lamm hat man geopfert. Jesus, das Lamm, das würdig ist, geschlachtet zu werden. Aber da gibt es den Hassael, diesen anderen Bock im Alten Testament. Da hat der Priester die Sünden draufgelegt und hat gesagt, hau ab, jetzt schnell in die Wüste und hat hinausgetrieben, bis es keins zurück mehr gibt. Und dort gibt es so viele Hassaels inzwischen. Und in diesem Machtbereich des Hassael, diesen Wüstendämons, da wird Gott, da bringt Gott seine Kinder durch. Und da flieht die Frau und da wird sie verborgen. Und dann erlebt sie die wunderbare Führung und Leitung Gottes. Und der Drache merkt es, der Teufel merkt es. Mensch, die sind sogar bei mir. Und dann spuckt er so einen Wasserstrahl raus und will das ersaufen, ertränken, vernichten, zerstören. Und was macht? Da kommt die Erde zu Hilfe. Da kommt die Erde zu Hilfe. Die Erde macht ihren Schlund auf, nimmt das Wasser auf. Und die Frau wird bewahrt, dieses Weib hier. Bild für Israel, wird bewahrt in der Völkerwelt, wird bewahrt auf dieser Erde. Israel, dass es heute Israel gibt, das ist kein Zufall, es ist ein Wunder Gottes. Es ist ein Wunder Gottes, dass es heute Israel gibt, denn Israel ist das von Gott erwählte Volk hier auf dieser Erde. Aus diesen Nationen hat Gott sich dieses Volk erwählt und die Völker haben versucht, Israel zu vernichten von Anfang an. Und von Anfang an hat der Teufel versucht, auch die Christen zu vernichten. Israel und die Christen sind Partner, Leidensgenossen, weil sie Fremdkörper in dieser Welt sind, sie sind Ausländer in dieser Welt, wahre Gläubigen, ich meine nicht katholische Kirche und evangelische Kirche, das vergessen wir, denn die haben selber so viele Menschen auf dem Gewissen und so viele Menschen, Juden und Christen auf dem Gewissen, beides, auch die tote Religion hat immer Juden und Christen verfolgt, beides zusammen, ob jetzt nun die katholische Kirche war in Spanien und die katholische Kirche all die Jahrhunderte hindurch, die schlimmsten Antisemitisten waren die Kirchenväter. Wenn ich dir das alles vorlese, was die Kirchenväter über Juden gesagt haben, dann sagst du, ich möchte nichts mehr mit dem Christentum zu tun haben. Pfui. Dann kehrst du deinen Rücken. Die waren eingeschworene Antisemiten. Auch der Martin Luther. Martin Luther, Hitler und all die Schergen des Dritten Reiches im Nürnberger Prozess sagen, wir haben nichts Verkehrtes gemacht. Wir haben das getan, was Luther gepredigt hat. Verbrennt, zündet an ihre Synagogen. Das hat er gepredigt und die tote Religion war immer gegen Christus und die tote Religion war immer gegen Juden. Das kannst du die Geschichte durchgehen und wirst immer wieder feststellen, das Weib und das Kneblein, beide werden zusammen verfolgt, zusammen gehasst und zusammen versucht zu vernichten. Aber Gott sei Dank, sie können nichts ausrichten. Die Gemeinde Jesu lebt, Israel lebt. Halleluja. Israel wird leben, lange leben. Israel wird alle Ewigkeit leben, nicht nur die 1000 Jahre. Die 1000 Jahre sind nötig, nur um die messianische Zeit wiederherzustellen, wo Israel keinen Erlöser hatte. Die 1000 Jahre, die Israel fehlen in ihrer Heilsgeschichte. Diese 1000 Jahre sind nötig, damit, was sie in Ägypten zugebracht haben, die 490 Jahre, was sie in der Richterzeit zugebracht haben, wo der Gottesdienst in der babylonischen Gefangenschaft, diese Zeit wieder gut zu machen. Deshalb diese 1000 Jahre, die erleben noch einmal diese Wiederherstellung. Die 1000 Jahre sind nötig für die Wiederherstellung Israels. So, und dann ist es die Braut des Herrn. Das ist Israel. Die Braut des Herrn für die Rest der Zeit. Und die Gemeinde ist der Bräutigam. Die Gemeinde, du und ich, wir sind Bräutigam. Ganz hohe Berufung. Also, das Pärchen Gottes wird verfolgt. Das Pärchen Gottes soll vernichtet werden. Die Braut und der Bräutigam. Die Braut und der Bräutigam soll kaputt gemacht werden. Aber der Herr bringt die Seinen durch. Israel und Gemeinde haben das gleiche Schicksal, sind Schicksalsgenossen. Gott hat sein Volk erwählt und da gibt es nichts daran zu rütteln und da kann auch der Teufel nichts ausrichten. Als der Drache merkte, dass er auf der Erde gestürzt wurde, hat er sich an die Frau geklammert, an Israel geklammert. Und was heute mit dem Islam geschieht, was macht der Islam, was macht Bin Laden, was machen die Fundamentalisten? Und dieses Wort Fundamentalisten ist ein blödes Wort, aber dieses Wort hat der Teufel gebraucht dieses Wort und wird dieses Wort noch mehr verzerren, damit er es gegen Christen nachher anwenden kann. Fundamentalisten, alle, die ein Fundament haben, das sind keine Fundamentalisten, das sind Banditen. Das sind Banditen, die Tod und Terror und Tränen suchen und mehr nichts wollen, sind Verbrecher und dann Fundamentalisten. Aber der Teufel versucht gerade hier durch die Fundamentalisten, alle, die an Gott glauben, Gottes Wort ernst nehmen, gleich so in eine Kategorie hineinzubringen, Fundamentalisten. Deshalb auch diese religiösen Gemeinschaften sollen alle verboten werden, alle kontrolliert werden, staatlich überwacht werden. Der Staat ist sowieso dumm. Der Staat kann weder lesen noch schreiben. Unser Staat kann weder lesen noch schreiben. Jetzt hat man gemerkt, nachdem man die Terroristen habhaft werden wollte, wir können nicht Arabisch. Jetzt suchen sie per Internet, CIA sucht jetzt Agenten, die Arabisch lesen können und die Afghanisch sprechen können und so weiter. Die verstehen nicht einmal die Sprache. Verstehst du? Und dann wollen sie kontrollieren, überwachen. Lass es doch. Denn die, ich werde noch sagen, diese Fundamentalisten, die versuchen nur die Sachen madig zu machen, schlecht zu machen in unserer Gesellschaft. Und dann konzentriert man sich auf die Christen. Das ist eine Vorbereitung, was wir jetzt mit dem Fundamentalismus erleben, dieser religiösen Fanatiker in Afghanistan, ist eine Vorbereitungsstufe für das, wo der Drache sich dann auf die Christen stürzen wird. Israel kriegen wir nicht, dann kriegt man diese. Was interessant ist, was Bin Laden macht, er hat einen Aufruf gemacht gegen Christen und Juden, den Kampf angesagt. Also ich habe diese Tage ein Interview, ein ganz neues Interview von ihm gelesen, wo irgendjemand gemacht hat in Arabi, also von einem arabischen Sender. Christen und Juden, das sind seine Feinde. Das sind seine eingeschworenen Feinde. Und die werden jetzt verfolgt. Und ich sehe die große Bedrängnis, der Drache ist auf die Erde gestürzt und hat sich hinter dem Knaben oder dem Weib, der Frau und dem Knaben, klemmt sich jetzt dahinter. Und die werden jetzt verfolgt. Aber Gott bringt die Seinen durch. In der Wüste, Halleluja. Auch wenn ein Wasserstrom versprüht wird und die Erde und sie vernichtet werden sollen, da kommt die Erde zu Hilfe. Weißt du, da kommt die Natur zu Hilfe. Da kommt vielleicht der Winter zu Hilfe. Da kommt der Sabbat zu Hilfe. Was ist auch zu Hilfe kommt? Die Natur kommt zu Hilfe. Die Welt kommt zu Hilfe. Und dann geht es hinter die Christen her. Aber ich will sagen, weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren vor der Versuchung. Die Juden konnten der Antichrist, dieser Drache, nicht vernichten. Hat es nicht geschafft. In all den Jahrhunderten, in 2000 Jahren, hat es nicht geschafft. Aber jetzt würde er sich dann hinter den Christen herklemmen. Ich will nur eines sagen, warum verfolgt der Drache, der Teufel, diese Israel und die Gemeinde? Israel wurde in Ägypten von Pharao verfolgt. Warum? Weil Pharao ganz genau wusste, da wird ein Knabe geboren, Moses wird er heißen. Und er wird meine Elitenarmee ins Meer ertränken. Er wird Israel befreien. Und der Teufel weiß von Anfang an, dass dich und mich und uns alle noch gar nicht gegeben. Der Same des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Nachkomme der Frau, Jesus Christus, wird der Schlange dem Teufel den Kopf zertreten. Und deshalb versucht der Teufel, dass kein Junge geboren wird. Denn der Junge könnte der Messias sein. Deshalb versucht er mit allen Mitteln, alle Messias hier zu vernichten. Alle, die eine Sendung haben, die eine Salbung haben, alle Gesalbten werden angegriffen. Seid doch ein ganz normales Kind Gottes. So evangelisch, katholisch und nominell, so einfach eingetragenes Mitglied, passiert dir gar nichts. Aber sobald du die Salbung hast, bist du dem Teufel ein Dorn im Auge. Und der Teufel ist hinter allen her, die eine Salbung haben. Und vor allem diejenigen sind hinter dir her, die die Salbung verloren haben. Denk nur an David und Saul. Saul verfolgte David. Warum? Weil er die Salbung verloren hat, weil er Gott nicht gehorchte, weil Gott sich zurückgezogen hat. Und er wusste, der Einzige, der in meinem Reich die Salbung hat, ist der Knabe David. Und der Teufel ist hinter allen her, die eine Salbung haben, die von Gott begnadigt, von Gott berufen, von Gott erwählt sind. Hinter denen ist er her. Aber wie wunderbar, Gott bringt die Seinen durch. Gott hat den David mit seiner Salbung durchgebracht. Wenn du die Salbung hast, halt dich fest, bist ein Schlitzohr. Klingt so merkwürdig. Bist du ein Spitzbub. Wenn du die Salbung hast, du kannst zurückziehen. Du kannst wieder auftreten, kannst auf die Seite gehen. Du bist flexibel. Ein Mensch, der die Salbung hat, ist flexibel. Denk nur David in dieser Höhle. Und denk an viele andere Situationen. Da kannst du auch sogar in den Tempel gehen oder in die Stiftshütte gehen und sagst, guck mal, ich bin ganz allein. Ich habe Hunger, kannst du mir was zu essen geben? Du kannst sogar heilige Schaubrote aus dem Tempel nehmen und essen. Und das ist keine Sünde für dich, wenn du die Salbung hast. Wenn du aber keine Salbung hast, ist alles Verbrechen. Die Salbung macht den Unterschied. Und der Teufel ist hinter dem her, der die Salbung hat, der auf der Harfe spielen kann, der Gott lobt und preist und die bösen Geister weicht. Er möchte am liebsten noch ein paar mehr Geister, böse Geister bringen. Aber da ist dieser dumme David da, dieser Spitzbub. Der blockiert mich, der verhindert ständig, dass ich frei hantieren und arbeiten kann. Gesalbte Menschen sind dem Teufel ein Hindernis. Und deshalb, wenn du etwas Böses dem Teufel antun möchtest, sei voll in der Salbung Gottes. Halleluja. Sei ein Gesalbter Gottes. Lass das Öl des Heiligen Geistes runtertriefen an dir. Lass es einfach wirken, die Salbung Gottes. Und lass dich nicht unterkriegen. Gott bringt die Seinen durch. Der Pharao hat versucht, die jüdischen Knaben zu ersäufen. Aber weißt du, was der machen musste? Der musste sogar Alimente zahlen. Der musste sogar den Knaben Moses versorgen aus der Staatskasse. So hat Gott ganz raffiniert eingefädelt, sodass der Pharao den Moses selber finanziert hatte. So weit kam es. Du siehst also, wie Gott arbeitet. Gott ist gar nicht so, dass er die Seine nicht durchbringen könnte. Mitten auf dem Pharaos Hof wächst der junge Moses auf. Und später wird er der Befreier, der Erlöser Israels, der dann Israel herausführt, der sich am besten auskennt und erwies in alle Weisheit Ägyptens. So bereitet Gott die Seinen vor, mitten auf dem Pharaonenthron und Hof. Moses wird zubereitet und wurde dort bewahrt, ist nicht abfällig gewesen, hat, auch wenn alles Heidentum und unchristlich und antichristlich und götzendienerisch war. Die Ägypter haben eine ganze Menge Gottheiten gehabt. Die waren verrückt nach Gottheiten. Aber mittendrin wurde ein Heiliger zubereitet. Dieser Moses, der Führer Israels, mitten in diesem wüsten, wilden Ägypten, gottlosen Ägypten, oder götzendienerisch, gottlos waren sie nicht, nein, das kann man nicht sagen, götzendienerisch. In diesem götzendienerischen Ägypten wird der Moses großgezogen und der Befreier Israels. Der Teufel weiß es und kann bloß nicht sagen, wo er ist. Der Herr hat den längeren Atem. Amen. Unser Gott hat immer den längeren Atem, hat mehr Luft. Das ist gewaltig, das musst du verstehen. Die Juden haben es überlebt, die Christen haben es überlebt. Und die werden es überlebt. Alle die Verfolgungen, die gewesen sind in der Christenheit, von Anfang an wurde das Christentum, die wahren Gläubigen verfolgt. Ob es nun die Hugenotten, die Waldenser, die Salzburger waren, jetzt in der Reformationszeit, oder die Wiedertäufer waren, egal wer es immer gewesen ist, Gott hat die Gemeinde Jesu immer durchgebracht. Immer so im Untergrund, im Dornengestrüpp. Und Gott hat auch die Juden durchgebracht. Und egal welche Nation es war, bisher hat sich jede Nation sich an Israel vergriffen. Jede Nation hat sich an Christen vergriffen. Bisher gab es keine Supermacht dieser Welt, die Christen geschont hätten oder Juden geschont hätten. Gab es nicht. Jede Weltmacht hat sich an Juden versündigt und an Christen versündigt. Ob Spanien war, ob es die Türken waren, ob es die katholische Kirche waren, die Kreuzritter waren, die Juden niedermetzelten, ob es der Kommunismus war. Stalin war ein... Weißt du, wir verdammen unseren Hitler und sagen, guck mal, was er gemacht hat. Wir müssen nur über die Grenze schauen, was hat der Stalin gemacht. Da war der Krieg längst zu Ende. 1948 begann er eine große Reinigung in der Sowjetunion. 1952 gab es sehr viele Juden, die ermordet wurden, liquidiert worden sind. Vor allem jüdische Führer zum Tode verurteilt. Stalin war kein besserer als Adolf Hitler war. Deshalb gehören beide zusammen im gleichen Pott. Stalin und Hitler. So, beide hassten die Juden. Und Stalin hat sogar gefördert, dass diese jüdische Verschwörung und so weiter in seinem Land aufgedeckt wird. Hat dafür gesorgt und sogar selber war er an einem Prozess führend, wo 37 Ärzte zu Tode verurteilt wurden. Und so weiter. Er hat selber unterstützt all diese Dinge. Die ganze kommunistische Welt, die kann still sein und kann sagen, guck mal, was ihr gemacht habt hier in Deutschland. Weißt du, der Deutsche, der lässt sich Schuldkomplexe einreden. Was haben wir getan? Es gibt keine Nation auf dieser Erde, was man den Juden nicht Böses angetan. Jede Nation hat es angetan. Und sogar Engländer, die jetzt sich so frei rausreden. Weißt du, als die Juden raus wollten, als die Holocaust überleben wollten, dann hat Amerika, Schweiz, Kanada, all diese Länder, Argentinien, Brasilien, ihre Grenzen geschlossen, wir wollen die Juden nicht haben, geht zurück zum Adolf. Auch die sind schuldig geworden an diesen Nationen. Verfolgt kein Platz, nur noch in der Wüste könnt ihr überleben. Nur noch in der Wüste. Aber Gottes Volk hat überlebt. Israel gibt es heute noch und wird es noch geben. Halleluja. Und Israel wird es die nächsten 1000 Jahre noch geben. Könnt ihr ganz sicher sein, wie 1 und 1 2 ist. Wird es geben. Die Gottgläubigen, ob Israel oder Gemeinde, leben in der Wüste, im Machtbereich des Teufels. Oder, das ist gewaltig, im Machtbereich des Teufels lebst du. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht. Israel und Gemeinde sind auserwählt. Und sie müssen sich nicht fürchten, Gott wird sie durchbringen. Durch all diese Krisen, durch all diese Gefangenschaften und dergleichen. In der Offenbarung lesen wir dieser Drache. Mehrmals wird dort betont, dass der Drache einen großen Zorn bekam auf die Frau, auf Israel. Mehrmals großen Zorn. Und es gab in der Kirchengeschichte, der Weltgeschichte, gab es einige große Judenverfolgungen. Holocaust war eins davon. Aber es gab einige große Judenverfolgungen. Und der Drache, was ist das? Das ist so ein Mischwesen, halb Schlange, halb Echse, halb Vogel, manchmal sogar als Löwe dargestellt. Und eigentlich dieser Drache ist seiner Natur widersprechen. Das ist das Bild des Drachen. In der Natur gibt es keinen Drachen. Natur kennt keinen Drachen. Das ist also Mischwesen, Fabelwesen, so verabscheuungswürdiges Tier. Das ist so der Drache. Kommt aber in allen Mythologien vor, dieser Drache. Ganz besonders in der babylonischen Mythologie, der Gott Marduk besiegt diesen Tiamat, diesen Drachen besiegt. Das ist das Ungeheuer des Meeres. Deshalb der Drache stieg aus dem Meer in der Offenbarung. Ist also eine Anknüpfung an die babylonische Legende. Aus dem Völkermeer kommt der Drache. Aus dem Völkermeer kommt der Drache. Aber ich darf dir auch eines sagen, Offenbarung 20, er landet im Feuersee, der Drache. Der Drache landet im Feuersee. Und deshalb, du musst dich nicht fürchten, sein Ende, sein Schicksal ist bereits festgeschrieben. Weißt du, wenn du das weißt, das ist sein Ende, die Verfolgung, und das Neue Testament ist nichts anderes wie Untergrundliteratur. Geschrieben von Märtyrern, die selber Märtyrer wurden, die die Gläubigen ermutigt haben, Leute, haltet aus, bleibet fest. Deshalb das Wort meiner Geduld. Also das Neue Testament musst du ernst nehmen, denn das Neue Testament motiviert dich, durchzuhalten, stehen zu bleiben. Egal, was wie der Drache auch schnaubt und droht und mordet, die Pforten der Hölle können meine Kirche nicht überwältigen. Das ist Evangelium. 98 oder bis 117, so in dieser Zeit, als Kaiser Trajan residierte, seine Statue ist im Pergamonmuseum hier ausgestellt, da schrieb ein Statthalter an Kaiser Trajan: Kaiser, bald wird von Christus nirgends mehr wo die Rede sein. So, bald wird es von Christus, 98 nach Christus, bald wird von Christus keine Rede mehr sein. Er hat nicht gewusst, was passiert. Auf seinem eigenen Hof gab es schon Christen, die Gott anbeten. In seinem eigenen Palast gab es Christen, die Gott anbeten. Und dann schreibt er, bald wird es keine Christen mehr geben. Seine eigenen Verwandten waren schon Christen. Also bald wird es keine Christen geben. Weißt du, der Teufel versucht mit Lügenpropaganda versucht er, das Christentum und Judentum madig zu machen. Alles Verschwörer, alles Betrüger, alles Antidemokraten oder was es auch sonst sein möge. So, und heutzutage arbeitet die Kirche auch ganz stark, also das muss ich auch hier an dieser Stelle sagen, durch Sektenbeauftragte. Sektenbeauftragte, das sind die neuen Inquisitoren der Neuzeit, die Sektenbeauftragte. Weißt du, die wollen so einen Glaubens-TÜV jetzt einrichten und sie versuchen also die Gläubigen, die echten Gläubigen zu verdächtigen. Jeder, der echt glaubt, wird sofort verdächtigt, wird sofort unterstellt, Jehovas Zeuge, Sektierer etc. Pfarrer Bruns war evangelischer Pfarrer, lutherischer Pfarrer, und er sitzt in der Straßenbahn in Stuttgart und liest die Bibel. Sein Gegenüber fragt ihn plötzlich, sagen Sie mal, entschuldigen Sie, welche Sekte gehören Sie an? Da sagt er, wissen Sie, wer ich bin? Ich bin Pfarrer, evangelischer Pfarrer und kein Sektierer. Glauben Sie doch nicht, dass jeder, der die Bibel liest, gleich ein Sektierer ist. Hans Bruns. Weißt du, sobald einer die Bibel liest, die Bibel ernst nimmt, ist sofort ein Sektierer. Aber das ist Unsinn. Die Leute haben keine Ahnung. Die wissen nicht, was in der Bibel drinsteht und was die Bibel zu sagen hat. Und der Drache, der Teufel, arbeitet durch Autoritäten. Der Teufel hat selbst keine Autorität. Er muss einen Stalin, einen Mao Zedong, einen Hitler, einen sonstigen, irgendeinen Mächtigen dieser Welt. Er benutzt immer Autoritäten und versucht sie auf die Christen zu hetzen. Die sind schuld. Und wahrscheinlich haben diese Leute schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht. Ich denke Stalin, nur als Beispiel. Stalin, sein Vater wollte, dass er Priester wird. Und man hat ihn geschlagen und man wollte ihn in Religion einprügeln. Und Antichristen entstehen nur deshalb, weil sie eine falsche Religion eingeimpft bekommen haben. Und dann sagen sie, aus Hass und aus dem Hass heraus ist dieser ganze Hass entstanden, den er jetzt gegen Christen hatte, gegen alle Christen. Aber was es auch sein mag, Gott bringt die Seinen durch. Gott bringt die Seinen durch mitten der Krise. Johannes Evangelium Kapitel 12, 15, 18, Kapitel 15, Vers 18 bis 21 und so weiter. Christus sagt, ihr müsst gehasst werden von allen Völkern dieser Erde. Also jetzt du sagst, es ist keine gute Botschaft, Bruder Matthäus, was du sagst. Aber ich möchte dir die Wahrheit sagen zuerst einmal. Du musst dich auf einen Hass der Ungläubigen, der Scheinheiligen, den der religiösen Welt einstellen. Wenn du mit deinem Heiland ernst meinst, wirst du gehasst werden. Egal von wem. Sogar deine eigenen Hausgenossen werden das tun. Du wirst von den Geistlosen, die keinen Geist haben, das gehasst werden, denn die können den Heiligen Geist nicht ausstehen, dass du jetzt in Sprachen redest. Ich habe eine Schwester in Russland gehabt als Dolmetscherin, die wurde Mutter von 7 oder 8 Kindern, wurde für 10 Jahre Zwangsarbeit verurteilt und musste mit bloßen Händen Kalk kneten. Und die Ursache war das, als die Geheimpolizei in den Gottesdienst kam und diesen Gottesdienst auflöste, dann die arme Frau natürlich, Frauen kriegen dann furchtbar Angst, und die arme Frau, Kinder zu Hause, fängt an in Zungen zu beten und zu zittern, so pfingstlerisch, so ein bisschen zu zittern. Und jetzt haben die Leute geglaubt, und sie wurde verhaftet, und die Anklageschrift lautete, wegen Kontakte mit ausländischem Spionagenetz. Also Kontakt mit ausländischem Spionagenetz. Nur weil die arme Seele in Sprachen geredet hat und der Geheimpolizist keine Ahnung hatte. Der konnte nicht in Sprachen reden. Wie will er das erklären? Genauso wie unsere Regierung nicht Arabisch kann. Genauso. Die Sprache nicht verstanden. Und wegen Kontakt mit ausländischem Geheimdienst. Die Sache Jesu geht weiter. Wir waren in St. Petersburg. Gleich nach der Wende, nachdem Gorbatschow sein Amt quittiert hatte. Oder, ja, ich glaube, da war das vielleicht noch an der Macht. Aber irgendwie so in dieser Wendezeit war ich in St. Petersburg. Leningrad hieß es früher. Und ich habe eine Gemeinde besucht und einen Pastor mit einer großen Familie. Und ich habe ein Zeugnis gehört, mir liefen die Tränen. Der Vater wurde während des Gottesdienstes abgeführt aus dem Gottesdienst. Der Vater hat gepredigt und den Gottesdienst geleitet. Und die Gemeinde war da. Die Ältesten waren zu feige, was zu tun. Niemand ist eingesprungen. Die saßen da wie verdattert. Da steht der kleine Junge, 8 oder 9 Jahre, oder war schon musikalisch. Pastorenkinder sind manchmal musikalisch. Und der war schon musikalisch. Geht an die Gitarre, nimmt die Gitarre und fängt an, ein Lied zu singen. Und singt dieses Lied, was er gekannt hat auf der Gitarre, was er spielen konnte. Und die ganze Versammlung wurde gehalten von diesem kleinen Jungen. Der Vater wird abgeführt ins Gefängnis und die Versammlung und singt und so weiter. Und als es dann fertig war, spricht sogar noch ein Gebet und entlässt es gehen. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich nicht selber diese Familie gesehen hätte, nicht in diese Familie gekommen wäre. Und selber das Zeugnis gehört habe noch von anderen Geschwistern. So war es. Dieser kleine Junge ergreift die Initiative und führt die Sache Jesus zu Ende. Der Vater wird abgeführt, der Junge macht es weiter. Die Sache Jesu geht weiter. Die ist nicht tot zu kriegen. Halleluja! Halleluja! Halleluja, die Sache Jesu ist nicht tot zu kriegen. Die Hölle, die Pforten der Hölle können es nicht überwältigen. Und ich sage euch noch eine Wahrheit, eine große Wahrheit. Diktatoren, Tyrannen, Verrückte, die regieren nicht länger wie 70 Jahre. Es gab keine Diktatur auf dieser Welt, die länger durchgehalten hat als 70 Jahre. Sogar nicht einmal der Kommunismus hat so lange ausgehalten. Keine Diktatur hält lange durch. Deshalb, du kannst ganz getrost sein. Es ist ein Ende abzusehen. Deshalb eine Zeit, eine zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also da ist ein Ende abzusehen. Und das motiviert mich, an Gott zu glauben. Alle Leiden dieser Zeit sind begrenzt. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Okay, wir machen es durch. Jetzt sind wir gerade in der zwei Zeiten. Oder dann die halbe Zeit. Wir machen es durch und wir stehen diese Dinge durch. Und dann sind wir am Ziel. Und dann schauen wir zurück und sagen, Herr, du hast wohlgemacht. Du hast wohlgemacht. Du hast wohl gemacht. Gott bringt und bewahrt die Seinen. Gott bewahrt uns, wenn wir vor der Obrigkeit stehen und uns verantworten müssen, Rede und Antwort stehen müssen. Denn die Obrigkeit ist das Ausführungsorgan des Teufels in dieser Welt. Wisst ihr, ich möchte, dass wir ein ganz klares Bild auch vor der Obrigkeit haben. Passt es vielleicht manche nicht und manche sagen, das ist gar nicht mal biblisch. Die Obrigkeit ist bisher Ausführungsorgan des Teufels gewesen. Und zwar in allen Arten und Weisen, so hart wie das klingt. Sie haben Christen verfolgt, sie haben Juden verfolgt, immer wieder die Obrigkeit. Es waren immer die Könige, immer die Herrschaften, immer die Priester, die hohen Priester. Wer hat die Gemeinde Jesu verfolgt? Die hohen Priester, damals in Jerusalem. Wer hat die Christen verfolgt? Kaiser von Rom. Edikte erlassen, Prognome erlassen. Nicht das einfache Volk. Das einfache Volk wusste es nicht besser. Die haben nur das getan, was sie da oben gesagt haben. Und der Teufel benutzt diese Mächte. Deshalb, wir müssen der Obrigkeit sehr kritisch gegenüber sein. Und wir müssen nicht alles schlucken und nicht alles hinnehmen, sondern wir müssen eines wissen, ich diene einem anderen Herrn, einem anderen König. Ein anderer regiert und bestimmt mein Leben und nicht nur die Mächtigen dieser Welt. Mutter Maria hat ein Gebet gebetet. Dieses Gebet ist ein wichtiges Gebet. In der Endzeit muss es vielleicht noch viel mehr gebetet werden. Das Gebet von der Mutter Maria. Das
sei ruhig mal marianisch, mal für 5 Minuten. Die Mutter Maria hat gebetet, Herr, du stößt die Mächtigen von ihren Thronen und das, was nichts ist, bringst du nach oben. Halleluja. Du stößt die Mächtigen von ihren Thronen und der Tag wird kommen, wo der Drache und der Antichrist und der falsche Prophet leibhaftig in den Feuersee geworfen werden und alle, die ihm anhangen. Von der Geduld ist hier die Rede. Durchhalten. Und der Antichrist wird wirklich nur 3,5 Jahre regieren. Wenn ich die Bibel aufmerksam lese, nur 3,5 Jahre, nicht einmal eine Wahlperiode. Genau so lang. Nicht einmal eine Wahlperiode wird er regieren in der Wirklichkeit. Du musst also keine große Angst haben, der wird nicht zu Ende regieren. Also seine Wahlperiode wird er nicht ganz auskosten. Er wird nicht zu Ende regieren, Christus wird kommen. Und wir haben viele Bilder, viele Beispiele, dieses Standbild des Nebukadnezars. Und als es am mächtigsten wurde, zerbrach es. Als die Sowjetunion am mächtigsten war, zerbrach es. Als Rom am mächtigsten war, zerbrach es. Vergiss es alles. Die können da noch so sich so aufbauschen. Halte fest am Herrn, am Bekenntnis des Glaubens. Sei ein Überwinder. Hier sind wir in der Vorbereitung. Und weil du das Wort von meiner Geduld behalten und bewahrt hast, werde ich dich bewahren. Alle sieben Gemeinden werden sich auflösen. Auch die Gemeinden werden aufhören zu existieren. Alle sieben Gemeinden hören auf zu existieren. Und in alle sieben Gemeinden ist ein Aufruf zur Umkehr. Und dann wird noch eines gesagt, in alle sieben Gemeinden, da wird es aus den 7 Gemeinden, wird eine neue Gemeinde entstehen. Also Gemeindeneugründung ist angesagt. Gemeindeneugründung. Da wird eine 8. Gemeinde entstehen, und zwar die Gemeinde der Überwinder. Wer da überwindet? Und da haben wir jetzt in Offenbarung 12 hier die Gemeinde der Überwinder, die Geduld bewahrt haben, die Geduld gehalten haben. Ich habe ein schönes Gedicht von Bostmann gelesen und dieses Gedicht will ich hier heute von über die Geduld, dieses Ausharren, dieses Warten vor dem Herrn weitergeben. Da heißt es, am schlimmen Tagen musst du Geduld haben. Viel Geduld mit dir selbst. Geduld ist eine Tugend. Tugend macht tauglich. Vielleicht taugt das Leben der Menschen so wenig, weil sie so wenig Tugend haben und vor allem so wenig Geduld. Alles muss schnell gehen. Computertempo. Alle Wünsche müssen in Erfüllung gehen. Mit einem Druck auf dem Knopf. Aber das Leben ist keine Maschine, die nur gute Tage produziert. Es gibt gute und schlechte Tage. Gute Tage gehen vorbei, das weißt du. Und das findest du schrecklich. Aber schlechte Tage gehen auch vorbei. Amen. Schlechte Tage gehen auch vorbei. Warum denkst du nicht daran? Und warum tröstest du dich nicht damit? Geduld haben und ein Stück weit blind fliegen. Das ist Geduld. Ein Stück weit blind fliegen. Blind Gott vertrauen. Der Herr bringt die Seinen durch. Ich fürchte mich nicht. Der Herr bringt die Seinen durch. Und halte aus, sei geduldig. Als die Griechen Troja belagerten, die Trojaner, die haben es nicht nachgegeben. Die belagerten die Stadt und belagerten, bis die Schiffe sogar im Meer zu faulen begannen. So lange haben die belagert. Nicht nachgeben. Die Leute in Troja haben nicht nachgegeben. Erst nachher durch einen Schwindel sind sie dann zu Fall gekommen, durch einen Betrug. Aber eigentlich, Geduld lässt sogar dem Feind die Schiffe verfaulen. Bleibe, halte fest, lass die im Wasser vermodern, von mir aus. Halte aus, und da ist die Geduld der Heiligen, dieses Durchhalten, dieses Bewahren, was Gott uns gegeben hat. Halte, vergiss nicht, Kind Gottes, was Gott alles an dir getan hat. Und der, der dich gestern versorgt hat, wird dich auch morgen und übermorgen versorgen. Und du hast Gott gedient bis jetzt und warst bis jetzt ihm treu. Und du kannst damit rechnen, Gott, jetzt habe ich dir gedient bis jetzt und ab morgen kann ich dir nicht mehr dienen. Jetzt musst du mir helfen und mir zur Seite stehen. Brauche ich dich, Herr. Bleibe fest an Gott. Halt dich an dem Herrn fest. Der König Asa in 2. Chroniker 15 ist eine interessante Geschichte, Kapitel 14 auch noch dazu. Du musst beide Abschnitte lesen, wenn du willst. Gott sagt zu ihm, vergiss nicht, Asa, wie du zu diesem Sieg gekommen bist, wie du diesen Sieg errungen hast. Denk dran, wie du den Sieg errungen hast, Asa. wer dir zur Seite gestanden ist, wer dir damals geholfen hat. Und jetzt stehst du mittendrin in einer Krise. Jetzt sollst du nicht durchdrehen und den Kopf verlieren. Denk dir, der gestern in deiner Jugend Gott dir zur Seite stand, der wird auch jetzt dir zur Seite stehen. Du hast Gott in deine Jugend geopfert. Deine beste Zeit, deine beste Kraft Gott geopfert. Und jetzt bist du im Alter, bist ein bisschen zittrig und wackelig und gebrechlich und so weiter. Und jetzt soll dich Gott da verlassen, weil du ihm die Jugend geopfert hast, die beste Zeit deines Lebens. Nein, Gott ist treu. Weil du ihm gedient hast, dient er dir in der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommt. Sei also getrost und fürchte dich nicht. Egal was da kommt, egal was da passiert, egal was da geschieht, der Herr ist treu. Er versucht nicht uns über unser Vermögen hinaus. Dieses Lied können wir vielleicht nachher nochmal singen. Er ist ganz arg treu. Der Herr versucht uns nicht über unser Vermögen hinaus, sondern er gibt, dass wir so herauskommen, dass wir so gestärkt herauskommen. Aus der Krise kommen wir verbessert heraus. Nicht schwächer, sondern stärker, mutiger, tapferer, siegreicher. Denk, Asa, durch was und wie bist du so stark geworden, so groß geworden, so reich geworden, so gesegnet geworden? Was hast du gemacht? Du hast dort dem Herrn vertraut. Gemeinde, wenn du dem Herrn vertraust, Juda, Israel, wenn du dem Herrn vertraust, ihr werdet überleben. Halleluja. Der Herr bringt die Seinen durch. Gestern war das Wort, das Gott mir gegeben hat für euch hier bei der Ausführung der Kinder Israel. Sei still, also fürchte dich nicht, steh still. Und lass mich für dich streiten. Sei still. Du musst Maul halten. Auch mal das Gebetsmaul. Weißt du, manche sind beim Beten ganz verrückt. Herr, siehst du nicht, ich hungere und ich durbe, ich vertrockne schon und bald werde ich sterben. Wer wird mich beerdigen? Und wer wird wer wird das tun? Und so weiter. Du sollst still sein, sondern wenn du schon beten willst und beten möchtest, dann bete Gott an. Juble, jause ihm zu, gib ihm die Ehre und nicht, womit werden wir uns kleiden, was werden wir essen, wo werden wir wohnen, wo werden wir arbeiten, wird es reichen, wird es nicht reichen. Du wirst merken, in der letzten Zeit wird vielfach nicht mehr reichen. Dein Geld wird nicht mehr reichen. Wenn der Euro kommt, wird dein Geld auch nicht mehr reichen. Mach dir gar nichts vor. Wir gehen einer teuren Zeit entgegen. Die Bibel sagt, es wird eine teure Zeit sein. Nicht nur, dass es wertvoll ist, sondern du kannst nicht bezahlen mehr. Da brauchst du gleich zwei Koffer, um wenigstens ein Brötchen dir kaufen zu können. So, solch einer Zeit gehen wir hinein. Oder eine Zeit, wo die Menschen verschmachten werden vor Warten der Dinge. Aber du darfst eines wissen, mein Gott kann große Wunder tun. Ich kenne Leute, die hier in Berlin lebten. Ich kenne diese Leute persönlich, höchstpersönlich. Diese Leute in Neukölln haben die gelebt. Und als die Notzeit so schrecklich war, als sie nichts zu essen kamen, da kommt noch Besuch. Weißt du, da testet Gott, Gott prüft. Und als noch nichts zu essen war, da kommt noch Besuch ins Haus. Und die Frau hatte nichts als nur so ein, nennt man Kantenknirpsle oder wie das Ding auch heißt, so ein Stückchen Restbrot. Und sie sagte, Geschwister, was soll ich tun? Aber dann sagt der Vater, lasst uns über dieses Stückchen Brot beten, dieses Stückchen Brot segnen. Und dann haben sie angefangen zu schneiden, sind alles satt geworden und ist noch was übrig geblieben. Hier in Berlin passiert. Also musst nicht bis nach Palästina gehen und Berg der Seligpreisung und Brotvermehrung, sondern das kann hier in Neukölln sogar passieren und ist passiert. Und ich bin überzeugt, es wird noch viel mehr passieren, dass wir über so Wecken, Brötchen beten oder fünf Brötchen sogar. Wir sagen, vielleicht werden wir hier in der Gemeinde Speisungsgottesdienste abhalten. Nicht nur Segnungsgottesdienste und Heilungsgottesdienste oder Heiliggeistgottesdienste, sondern Speisungsgottesdienste. Die Geschichte kennt noch nicht Speisungsgottesdienste. Suppenküche, ja. Aber echte Speisungsereignisse, Speisungsgottesdienste. Und der Herr sagt, lass die zusammensitzen. Und dann wer hat noch Brot zu Hause? Wer hat irgendetwas Essbares zu Hause? Und dann bringt man das ins Haus Gottes. Dann segnet man und dann teilt man aus und alle werden satt. Solche Wunder werden wir irgendwann in der nächsten Zeit erleben, wenn alles so eng wird. Gott versorgt die Seinen in der Wüste, wo es nichts zu essen gibt. So wie er Israel mit Manna versorgte, so versorgt er die Seinen. Und du darfst ganz sicher sein, dass Gott dich hindurchtragen wird. Wenn du ihm treu bist, wird er sogar die Fenster des Himmels aufschließen und seinen Segen mächtig herabschütten. Weil du bewahrt hast mein Wort, will ich dich bewahren. Auch wenn du kein Geld hast und du wirst vielleicht gar nicht mehr kaufen können, noch verkaufen können. Wir gehen auf diese Zeit hinaus und wir fahren Eiltempo in diese Richtung, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Was sollen wir machen? Weißt du, was wir machen werden? Wir werden Gottes Angesicht suchen. Wir werden auf die Knie gehen. Wir werden sagen, Herr, schick einen Engel. Und Pastor Matutis wird die Fenster aufmachen, da kommen Raben. Und die bringen vom Herrn Schröder Schnitzel. Vom Ministerium für Ernährung. Bringen sie die leckersten Speisen hierher. Und dann fliegen sie wieder raus und wir werden versorgt. Leute, das ist fantastisch und verrückt vielleicht oder unglaubhaft. Aber ich glaube, dass Gott die Seinen in der Wüste versorgt. Gott versorgt die Seinen in der Wüste. Warum ich diese Predigt halte, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Warum ich überhaupt dieses Thema dieses Wochenende gewählt habe, habe ich keine Ahnung. Aber ich habe die Salbung und ich spüre, dass der Heilige Geist will, euch vorzubereiten auf eine Dürreperiode, auf eine trockene Zeit, auf eine Hungerszeit. Vielleicht geht es mir genauso wie dem Agabus, der eine große Hungersnot geweissagt hatte. Ich weiß es nicht. Vielleicht passiert gerade das. Aber Gott will uns zubereiten. Er will uns Quellen aufschließen und uns auch zu Quellen führen, die wir heute noch gar nicht kennen. Verschüttete Brunnen. Da nehmen wir das Gleichnis von der Speisung und werden wir sagen, Herr, du hast es damals getan. 4.000 sind satt geworden. 5.000 sind satt geworden. Und jetzt werden 400 auch noch satt werden. Ist doch kein Problem für dich, Herr, für 400, wenn du das andere geschafft hast. So, wir werden Wunder erleben und stell dich auf diese Zeit ein. In der Wüste, dieser Israel, wir werden Juden und Christen zusammen haben. Die beide gehören zusammen, die sind unzertrennlich, die sind miteinander verwandt. Die sind miteinander verwandt. Und wir werden vielleicht durch manche Anfechtung hindurchgehen müssen. Uns wird nicht erspart, aber wohl der Mann, gesegnet ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Gesegnet ist der Mann, gesegnet ist die Frau, der die Anfechtung erduldet. Deshalb das Wort von meiner Geduld. Jetzt bitte nicht nur ein Bibelwort. Gestern habe ich von Rema, von dem offenbarten Wort Gottes, von dieser himmlischen Erscheinung gesprochen. Aber heute Morgen habe ich ein anderes Wort und ich habe gesagt, das ist das Ende dieser Betrachtungsweise. Das Wort von meiner Geduld. Von meiner Geduld. Leute, können wir alle gestohlen bleiben. Ich bleibe. Dennoch bleibe ich stets an dir. Wenn ich kein Waffe kriege und wenn ich gekündigt werde und obdachlos bin, weißt du, ich habe kein Problem. Wir können das Dach decken. Ist wunderbar, wenn wir das können. Aber weißt du, ich kann mich genauso im Wald versammeln und dann habe ich ein Himmelsdach über meinen Kopf. Ja, kein Problem. Ich habe schon Gottesdienste draußen am freien Himmel im Kuckucksfeld gehabt und wo man zuerst mal das ganze Gebiet abklappern musste, ob da nicht irgendwo ein Geheimpolizist irgendwo sich verkrochen hat und ein Kaninchen spielt oder sonst was. Nein, also ich habe keine Probleme. Weißt du, der Heilige Geist, die Salbung macht uns flexibel, dass wir nicht von äußeren Umständen abhängig sind. Und gesalbte Menschen sind nicht von äußeren Umständen abhängig. Die können in der Wüste leben und überleben und die Erde kommt dem Weib und ihrem Sohn. Die Erde kommt zu Hilfe. Das heißt, die Schöpfung kommt zu Hilfe. Die Natur kommt zu Hilfe. Halleluja. Was das alles auch immer heißen mag. Die Himmelskräfte kommen zu Hilfe. Plötzlich regnet es. Wir haben frisches Wasser. Brauchen wir kein Leitungswasser mehr. So, es regnet plötzlich. Und wir haben plötzlich Regenwasser. Und destilliertes Wasser. Kein vergiftetes Wasser. Klares, sauberes Himmelswasser. Oder was ist auch immer passiert, plötzlich kommt die Erde zu Hilfe, diese Naturkräfte, Naturelemente kommen zu Hilfe. Also, erwarte Gottes Eingreifen. Das Wichtigste ist, dass du treu bist. Treu und nochmals treu und nochmals treu zu Gott und zu deinen Brüdern und Schwestern. Ganz arg treu zu deinen Brüdern und Schwestern. Wir werden einander brauchen. Zurzeit kursiert im Internet eine Prophetie, die ich 1983 oder irgendwo bekommen habe in Süddeutschland. Eine Prophetie, dass wir Verbindungen knüpfen müssen, Brücken bauen müssen, Gemeinschaft miteinander. Denn Gott hat mir das damals gezeigt, wie wichtig das wird für die Endzeit. Jetzt brauchen wir das alles nicht. Jetzt erscheint es alles so unnötig oder belastend. Aber wir brauchen Verbindungen, Beziehungen untereinander als Kinder Gottes. Wir müssen unseren kennen, die unsere Blutsgruppe haben, die uns mit uns verwandt sind, geistig und so weiter. Wir müssen Israel kennen und wir müssen die Gemeinde Jesu kennen, diese Brücken bauen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir viele Brücken bauen. Und jetzt haben wir dieses Wochenende auch Möglichkeit, aus dem Osten Brücken. Weißt du, die haben Verfolgung hinter sich. Ich kenne einen Bruder, der war auch schon hier bei uns, hat mehrmals gepredigt, Bruder Federtow, war 28 Jahre im Gefängnis. Seine Frau, auch so 15, 16 Jahre, auch im Gefängnis. So die meiste Zeit ihres Lebens haben sie im Gefängnis zugebracht. Ein Bischof der Untergrundkirche in Russland. Im Gefängnis zugebracht. Die wissen, und weißt du, die Amerikaner können uns zeigen, wie man Gott lobt und preist. Aber die russischen, slawischen Geschwister können uns zeigen, wie man Gott dient im Untergrund. Die haben das schon hinter sich. 70 Jahre Kommunismus, sie vom Geist Gottes leiten zu lassen. Deshalb, Geschwister, nutzt diese Tage. Lasst euch vom Heiligen Geist inspirieren und belehren. Nehmt, was die Brüder euch geben und schenken und mitteilen. Sie geben ein Stück von ihres Herzens. Weißt du, die russischen Geschwister haben eine Krankheit gehabt. Und ich weiß von dieser Krankheit, die sie hatten. Die Krankheit war die, wir brauchen Lehre aus dem Westen. Wir brauchen Impulse, enthusiastisches Christentum. Aber ich bin der Meinung, unsere Geschwister im Osten können uns viel mehr geben. Und die können uns mehr Lehre erteilen und vermitteln von der Tiefe des Glaubens. Von der Herzlichkeit, von der Hingabe, von der Treue. Ich bleibe dennoch an Gott, bei meinem Gott. Und ich lasse meinen Gott nicht. Oder jüdische Geschwister können uns auch sagen, wie man Gott dient. Die haben Holocaust hinter sich, die ganze Familie, die haben keine Verwandte. Wenn es Weihnachten stattfindet und so weiter, wen sollen sie besuchen, einladen? Die haben niemand, die sind alle vergast worden. So, die können auch, die haben auch ihr Leid hinter sich und ihre Zunge vertrocknete an ihrem Gaumen. Die konnten gar nicht mehr richtig beten. Weißt du, die können uns sagen, was die Tiefe ist. Die Hölle wollte sie verschlingen und sie leben dennoch. Sie leben dennoch. Wir können von Israel und wir können von den Christen aus dem Untergrund und natürlich den Ober soll er auch was lernen. Halleluja. Aus Amerika und so. Deshalb, ich finde es ganz toll, dass wir so eine ausbalancierte Gemeinde sind. Wir sind eine weltweite Kirche Jesu, eine weltweite Gemeinde Jesu und wir haben so viele Brücken und lasst uns diese Brücken bauen und habt eine gute Gemeinschaft auch mit den Geschwistern, wenn sie nächste Woche da sind. Lasst uns aufstehen und lasst uns beten. Wir wollen einfach nur mal zum Herrn kommen. Und wir wollen heute Morgen dem Herrn sagen, hier bin ich, Herr. Segne mich. Hier bin ich, Jesus. Halleluja. Ich stehe in deiner Gegenwart. Möchte gesegnet werden. Möchte gestärkt werden. Möchte zubereitet werden für die Zeit, die kommen soll und die kommen wird. Dieses Countdown läuft. Und du darfst eines wissen, der Antichrist wird nicht länger regieren wie eine Wahlperiode. Und nicht einmal das. Nicht einmal das. Das tausendjährige Reich hat genau 12 Jahre gedauert. Tausend Jahre können also 12 Jahre sein. Und du siehst, was aus diesem tausendjährigen Reich geworden ist. Nichts, gar nichts. Schutt und Asche. Und so wird es auch mit dem Antichristen gehen. Aber wohl dem Menschen, der sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Halleluja. Ich segne die Gemeinde, die dein Wort heute Morgen gehört hat. Herr, und mach deine Gemeinde stark. Mach deine Gemeinde unerschütterlich. Mach Israel stark. Mach Israel unerschütterlich. Herr, ich danke dir, dass du uns motivierst, dir zu vertrauen heute Morgen. Halleluja. Und segne jetzt diesen Gottesdienst. Segne das Abendmahl, das wir miteinander jetzt feiern wollen. Wir wollen vor dein Angesicht kommen. Und wir brauchen Wegzehrung. Wir brauchen Stärkung, Herr. Und dieses Abendmahl soll heute Morgen eine Wegzehrung sein. Halleluja, halleluja. Wie der Elia, wo man diese Engelspeise, diese himmlische Speise empfangen hat. So wie dieser Elia gestärkt wurde, dass er 40 Tage und 40 Nächte gehen konnte, bis er den Berg Gottes erreicht. Herr, und so stärkst du heute Morgen beim Abendmahl ganz besonders, Herr. Stärkst du unsere Geschwister, dass sie gehen können. Durch die Zeit der Prüfung, durch die Zeit der Versuchung, 40 Tage, 40 Nächte, ein Symbol, ein Zeichen für Versuchung, für Prüfung, für Probe, dass sie gehen können, bis sie das Ziel erreichen, Herr. Halleluja, wir sind für das Ziel geboren, für das Ziel erwählt, für das Ziel berufen und wir steuern ganz auf das Ziel zu, unsere himmlische Berufung, der Berg Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Halleluja, halleluja. Und du bringst die Deinen durch, dafür danke ich dir. Und dieses Abendmahl heute Morgen dient zur Erquickung, zur Stärkung der Kinder Gottes, zur Motivation der Kinder Gottes. Halleluja, halleluja. Ich segne jetzt diesen Gottesdienst ganz besonders. Halleluja, sei du in unserer Mitte. Halleluja. Cornelius, kannst du ans Klavier kommen? Und ich möchte heute Morgen das Abendmahl von zwei Schwestern austeilen lassen. Betty, darf ich dich bitten nach vorne? Du bist schon sehr lange hier bei uns. Und ich möchte Schwester Pfaff bitten. Euch beide möchte ich bitten, nach vorne zu kommen, damit wir zusammen das Mahl feiern. Heute Morgen dienen Schwestern uns am Tisch. Und ich möchte einfach die Schwestern bitten. Lasst uns vor dem Herrn treten. Wir bleiben vor Gott. Und wir bereiten uns innerlich auf das Abendmahl zu. Dieses Abendmahl ist eine Wegzehrung. Jesus hat gesagt, es hat mich verlangt, mit euch noch das Mahl zu halten. Jesus ging weg und hat es verlangt, mit uns das Abendmahl zu halten. Und heute Morgen, du darfst teilhaben am Tisch des Herrn. Ein Hausgenosse, Tischgenosse Gottes darfst du sein. Halleluja. Lasst uns den Herrn anbeten. Kommt ihr nach vorne. Halleluja. Praise Gott. Herr, du brichst mit uns das Brot des Lebens heute Morgen. Halleluja, halleluja. Du bist das Brot des Lebens, Herr. Danke, danke, Herr. Ja. Halleluja. Ich segne das Brot, Vater. Heiliger Geist, stärke meine Geschwister. Mach sie ganz stark. In Jesu Namen, du bist das Brot des Lebens. Herr Jesus, ich möchte, dass meine Geschwister stark sind in dem Kampf, der ihnen verordnet ist. Dass sie nicht allein sind. Sie haben eine Speise, eine Himmelsspeise. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich segne das Brot. Das ist das gesegnete Brot des Herrn. Halleluja. Herr Jesus, stärke jetzt die Geschwister, die jetzt teilnehmen am Abendmahl. Und jeder darf teilnehmen. Der Herr sagt, das ist mein Leib für euch gebrochen. Jesus hat sich für uns hingegeben. Oh, damit wir stark sind. Du bist nicht allein. Jesus ist mit dir. Und wer jetzt das Brot nimmt, nimmt Jesus auf sein Fleisch und sein Blut. Und er sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Heute Morgen, dieses Verbindungsglied, ist dieses Essen, dieses Abendmahl, ist ein Verbindungsglied zwischen Himmel und Erde, den sichtbaren und unsichtbaren Christus, den gegenwärtigen Christus und den abwesenden Christus. Es ist eine Verbindung zwischen Gemeinde und Jesus, ist das Abendmahl, das Verbindende. Das Mahl verbindet uns jetzt mit dem Himmel. Halleluja, Halleluja. Segne jetzt, Herr, jeden, der daran teilnimmt, im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Brot. Amen. Halleluja. Anbetung dir. Nehmt und esset, sagt der Herr. Das ist mein Leib für euch gebrochen. Nehmt und esset. Das ist mein Leib für euch gebrochen. Halleluja, Halleluja. Bete, während du isst. Nimm es im Geist, im Glauben auf. Es ist der Herr. Halleluja, es ist der Herr, der jetzt in dir Raum gewinnt. Halleluja. So wie ein Stück Sauerteig, den ganzen Teig durchsäuert. So ist dieses Stückchen Brot, das dein ganzes Leben durchdringt heute Morgen. Heilung kommt in deinen Körper hinein. Ich muss heute nicht beten für dich, sondern das Brot, das Fleisch des Lammes ist Leben, Stärkung, Erquickung, Sättigung. Heute Morgen ist das Abendmahl ein Sättigungsmahl. Halleluja, Halleluja, du bist im Sturm. Der Apostel Paulus nahm das Brot und dankte und hat auf dem Schiff den Leuten das Mahl gegeben. 276 Seelen. Und da fassten sie neuen Mut, gegen den Sturm anzugehen. Und sie gingen im Namen des Herrn. Halleluja, Halleluja. Lass uns im Gebet bleiben vor dem Herrn. Preis Gott. Preis Gott. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Preis Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du bist der gute Herr, der gute Hirte, der gute Heiland. Nehmt, es ist der Leib des Herrn. Es ist der Jesus-Leib. Heute Morgen bekommst du Stärkung. Ich spüre, wie Kraft ausgeht beim Einnehmen des Mahls. Du wirst gestärkt. Jesus stärkt dich. Halleluja, Halleluja. Und da soll kein Schwacher heute Morgen, kein Gebrechlicher unter uns sein. Gott heilt jetzt deine Gebrechen. Halleluja, Halleluja. Deine Gebrechen werden jetzt geheilt. Preis Gott, preis Gott, preis Gott. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Das ist der Leib des Herrn für dich gebrochen. Und das gleiche nach dem Mahl nahm der Herr Jesus den Kelch und sagte, das ist das Blut des Neuen Testaments für euch vergossen. Jesus hat sein Blut für dich und mich vergossen. Das teure, kostbare Blut von Golgatha ist unsere Rettung. Wir sind erlöst nicht mit Gold und Silber, sondern mit dem teuren Blut Christi. Halleluja, Heiland, ich danke dir für dein teures Blut. Halleluja, Halleluja, ich danke dir für dein teures Blut. Lasst uns ein paar Augenblicke auf die Knie gehen, wenn es möglich ist. Ich spüre, wir sollten Gott anbeten. Jesus danken für das teure, kostbare Blut, das vergossen wurde für dich und mich. Heiland, du hast mich erlöst mit deinem teuren Blut, reingewaschen von allen Flecken, reingewaschen von aller Sünde, von allem Schmutz. Das Blut des Lammes reinigt mich und schaffet alles neu. O Ramashikuduria Sikaramasanti, O Rabashikaramasanduria Sikaramasanti, ich danke dir, Jesus, dass ich jetzt an diesem Blut teilhaben darf, dieses Blut aufnehmen darf in meinem Leben, Herr Jesus. Es ist nur ein Gewächs des Weinstocks, aber es ist die Kraft Gottes, die hier wirksam ist. Und ich glaube an die Kraft Gottes, die jetzt durch das Abendmahl hier weitergegeben, weitergereicht wird. Herr, Heilung, Befreiung und Erlösung und Friede Gottes kommt zu den Menschenherzen jetzt
während des Abendmahls gesegnet sei das Mahl. Gesegnet sei der Kelch, dieser heilige Kelch, der neue Bund. Halleluja, du schließt einen neuen Bund, der sich in Christus uns geoffenbart hat. Und wir sind jetzt Teilhaber in diesem Blutsbund des Herrn. Halleluja. Wir sind Brüder in diesem Bund. Wir sind Geschwister, wir sind Familie Gottes heute Morgen, eingebunden im Bündlein der Heiligen. Und der Teufel kann uns nichts anhaben, weil wir die gleiche Blutgruppe haben, die Jesus Christus hat. Halleluja, Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du uns jetzt dein Blut zurückgelassen hast und dass dein Blut Teil von uns wird in diesen Augenblicken. Gesegnet seist du, Herr Jesus. Halleluja, Halleluja. Amen. Wir stehen auf und während die Kelche herumgereicht werden, lass uns den Herrn anbeten. Das Blut des Lammes reinigt uns. Der Teufel hat Angst vor dem Blut. Der Teufel will, dass wir das Blut nicht erwähnen, das Blut nicht preisen, das Blut nicht zu unserem Erlösungsmittel stellen. Er will das nicht. Er will das verniedlichen, verhindern oder will es irgendwie verdächtigen. Aber wir preisen das Blut des Lammes, Jesu Christus. Halleluja. Nehmt, das ist das Blut des Neuen Testaments. Es macht uns eins. Halleluja. Halleluja, Halleluja. So wie beim alten Israel, wo das Blut des Lammes an der Türe war, musste der Würgeengel vorbeigehen. Und Gott hat seine Kinder in Israel, in Ägypten bewahrt und Gott bewahrt seine Kinder hier in dieser Welt. Die bewahrte Gemeinde, so wie Israel das Blut des Lammes hatte als ihre Schutzmacht. So hast du das Blut Jesu heute Morgen als deine Schutzmacht. Oh, der Würgeengel kann an dir und deinem Haus nichts ausrichten. Halleluja, weil das Blut des Lammes über deine Türe steht. Wir singen es noch einmal. Das Blut des Lammes reinigt uns und heiligt uns. Das Blut des Lammes stärkt uns. Das Blut des Lammes verbindet uns. Das Blut des Lammes gibt uns eine ganz neue Sicht. Halleluja, das Blut des Lammes öffnet uns die Tore des Paradieses. Uwe Sommer, könntest du nach vorne kommen und das Vaterunser uns singen? Halleluja. Preis Gott. Halleluja. Wir bleiben vor Gott. Vielleicht ist jemand da, der Gott danken möchte, Gott preisen möchte, noch für das teure, kostbare Blut. Jemand da, der beten möchte, ein Gebet sprechen möchte und Gott danken möchte, bevor wir das Vaterunser singen. Halleluja. Ja. Amen. Ich möchte die beiden Schwestern bitten, noch mit uns zu beten.
Danke, Herr Jesus, dass wir an deinem Tisch kommen durften. Du hast verheißen, solches tut zu meinem Gedächtnis, Herr. Und wir sind im Gedanken mit dir jetzt, Herr. Wir haben dein Leib gegossen, gegessen und dein Blut getrunken. Herr, lass es uns stets im Gedächtnis sein, was du für uns gelitten hast und was du für uns erduldet hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, Heiland. Amen.
Jesus, ich möchte dir danken, dass du dein kostbares Blut für uns vergossen hast, Herr, für Heilung, Herr, für Befreiung und für ein wohlhabendes Leben, Herr, denn du hast die Armut von uns genommen, Herr. Du hast dich zur Unkenntlichkeit zerschlagen lassen, Herr. Herr, deine Eingeweide kam heraus nach dem 7. oder 8. Schlag, Herr. Und Herr, du hast es gesagt. Herr, du hast es getan für uns. Du hast uns gesehen, Herr. Du hast die Verkrüppelten gesehen. Du hast die Hilflosen gesehen. Herr, du hast die Armen gesehen, Herr. Und du hast nicht uns 70% gegeben, 80%, 90%. Herr, du hast 100% gegeben, Herr. Alles, was in dir war, Herr.
Wir fassen uns an die Hände und während Uwe das Lied dann singt, Vater unser. Wir wollen das im Geist und im Gebet mit dabei sein, wenn dieses Lied vorgetragen wird. Und wir beten den Herrn, den König aller Könige, die Majestät Gottes an mit diesem Lied. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, führe und begleite uns und sei mit uns. Nur Gott mit euch. Gib deinem Nachbarn noch die Hand und sag Gott segne dich.